Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Der Bausektor gilt als einer der größten Abfall- und CO2-Produzenten. Tatsächlich ist der Bausektor für 40% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Bis 2045 muss er in Deutschland klimaneutral werden. Wir sind in einer Zeit angekommen, in der wir konkrete Lösungen für ressourcenschonendes Bauen finden müssen. Häuser abreißen und mit neuen Materialien wieder aufbauen, sollte der Vergangenheit angehören. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht: zirkuläres Bauen. Die Idee dahinter bewegt die Bauszene und setzt neue Akzente, indem sie klimaschonendes Bauen als Kreislauf begreift. Konkret bedeutet dies, ressourcenschonender Abbau von Baustoffen, um möglichst wenig Material wegzuwerfen, damit er beim nächsten Bauprojekt wiederverwendet werden kann. Unser heutiger Gast Julius Schäufele, Chief Product Officer und Mitgründer von Concula, hat sich mit seinem Startup der Nachhaltigkeit im Bausektor verschrieben. Das Startup Concula gilt als grüner Hoffnungsträger der Bauszene. Mit ihrem Marktplatz für gebrauchte Baustoffe sind sie die Pioniere, die den dringend notwendigen Wandel in der Baubranche einleiten. Dabei setzen sie schon früh in der Planungsphase an. Statt zu fragen, woher bekomme ich das Bambusholz oder die Mahagoniplatte, schauen sie, welche Materialien in der Region bereits vorhanden sind und wie diese wiederverwendet werden können. Kernfrage heute: Recycling statt Wegwerfen. Warum ist ein Umdenken hin zum nachhaltigen Bauen gerade jetzt so wichtig?
Herzlich willkommen, lieber Julius.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Julius, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht drei kurze Fragen. Eigenheim bauen oder lieber kaufen?
Ich würde sagen, eher kaufen. Ja, bauen bedeutet immer, dass ich neue Ressourcen brauche. Und wir haben Material, wir haben Bestand. Wir können viel auch umnutzen, was wir haben. Und wir sollten uns vor allem damit beschäftigen, was wir schon haben. Trotzdem wird es natürlich nicht ganz ohne Bauen gehen. Und das kann man dann auch so gestalten, dass man die Materialien später auch wieder rückgewinnen kann.
Familienurlaub oder Abenteuerreise?
Familienurlaub.
Kino oder Netflix?
Netflix.
Bevor du 2020 Concula gegründet hast, bist du bereits seit 2012 in die Startup-Welt eingetaucht und hast mit Restado einen digitalen Marktplatz für den An- und Verkauf von Bauteilen geschaffen. Was hat dich denn überhaupt zum Gründen bewegt? Wie bist du da in die Gründerszene gekommen?
Ja, ich glaube, das hat mich schon immer fasziniert, Dinge selber zu machen. Und ich glaube, außer ein paar Wochen in meinem Leben mich nirgends anstellen lassen und habe immer selber gegründet und Ideen entwickelt.
Bei eurer Gründung von Restado war das Thema ja Kreislaufwirtschaft in Politik und Gesellschaft noch nicht so präsent, sondern hat erst in den letzten Jahren quasi Aufmerksamkeit gewonnen. Welche Entwicklungen und externe Faktoren waren denn für die Gründung und auch quasi für den weiteren Prozess von Concula ausschlaggebend?
Ich würde sagen, also wenn wir zurückblicken auf 2012, dann war das wirklich noch kein Thema. Was sich verändert hat, ist, dass das Thema Circular Economy als Begriff auf internationaler Ebene interessant geworden ist, dass es eine neue Nachhaltigkeitsbewegung gibt, gerade was wir kennen von Fridays for Future, Greta Thunberg, diese Zeit. Das ist ziemlich parallel zu den Entwicklungen, die wir auf EU-Ebene sehen, um Lösungen zu finden, wie wir unsere Klimaziele erreichen, Klimaziele erstmal entwickelt haben. Ja, dann haben wir auf der anderen Seite auch gesehen, dass dieser Marktplatz, den wir gegründet haben, eben zunehmend auch an Mitgliedern gewonnen hat, an Nutzern gewonnen hat und dort Material eingestellt wurde. Das heißt, wir haben verschiedene parallele Ereignisse gehabt, die für uns bedeutet haben, dass hier ein Markt jetzt entsteht und dass er auch politisch gewollt ist. Und ich glaube, ausschlaggebend dann war das Thema ESG, also die Einführung von Reporting-Pflichten zur Nachhaltigkeit von Unternehmen. Und das hat dem Ganzen dann nochmal einen weiteren Schub gegeben.
Mit welcher Vision habt ihr denn Concula gegründet und was war sozusagen die Grundidee, dem Ganzen sozusagen den Anschluss gegeben hat?
Die Grundidee ist letztendlich, dass wir auf Gebäudeebene uns anschauen müssen, wie Materialflüsse funktionieren. Das heißt, bisher war es so, dass wir abgerissen haben, das, was wir an Material daraus hätten gewinnen können, haben wir als Abfall deklariert und haben es auf Deponien gebracht. Wir haben es downgecycelt für den Straßenunterbau und mehr ist eigentlich nicht passiert. Und das Ganze wurde aber dann immer wieder mit dem Begriff Kreislaufwirtschaft verbunden in Deutschland, hat sich aber hauptsächlich mit Downcycling beschäftigt. Das heißt, die Materialien verlieren an Wert, sie werden nicht in ihrer ursprünglichen Form und ihrem ursprünglichen Wert wieder eingesetzt, sondern negativer verwendet. Wir haben gesagt, wir wollen die Kette umdrehen. Wir wollen damit anfangen, dass wir erstmal Bestand erhalten, soweit es möglich ist, und dann uns anschauen, wenn wirklich rückgebaut werden muss, was sind hochwertigere Kreisläufe. Und das fängt damit an, Material zu oder Bauteile zu reparieren, sie aufzubereiten, sie direkt wiederzuverwenden in anderen Projekten, gleichwertig, und erst wenn das nicht geht, dann Richtung Recycling uns runterzuarbeiten.
Und muss man sich vorstellen, da arbeitet ihr da vor allen Dingen mit Abrissunternehmen zusammen, die rufen euch an und sagen, hey, wir sollen jetzt hier gerade dieses Bürogebäude einreißen, schaut doch mal, was wir mit dem, was dann übrig bleibt. Also wie muss man sich den Prozess vorstellen? Wie kannst du uns mal einmal da durchführen, so ganz konkret, wie das jetzt aussieht? Also da ist jemand, der hat jetzt sein Haus, braucht er nicht mehr oder weicht einem neuen Bau. Was passiert denn? Der ruft euch an oder wie ist da die ganze Kette? Wer ist Kunde? Wie führen uns doch einmal an einem konkreten Beispiel vielleicht durch?
Ja, gerne. Also wenn das Abrissunternehmen schon feststeht, dann ist es meistens zu spät. Deswegen war es vor allem auch am Anfang die Kunst, in die Kette davor zu kommen. Das heißt, dort, wo die Entscheidung gefällt wird, wird dieses Haus wirklich rückgebaut. Und dafür ist entscheidend der Gebäudeeigentümer. Den haben wir quasi als Kunden oder als Auftraggeber identifiziert. Und da geht es vor allem darum, wenn diese Entscheidung feststeht, als eine Dienstleistung zu erbringen, nämlich eine Bestandserfassung zu machen des Gebäudes und erstmal die Materialien, die dort drin sind, zu digitalisieren, damit wir halt Zeit gewinnen, bis der Rückbau stattfindet oder bevor er sogar ausgeschrieben wird, diese Materialien zu vermitteln als digitale.
Das heißt, ihr habt da keine Lagerhaltung, wo ihr dann irgendwie so und so viel Platten oder bestimmte Holztypen oder Stein oder was auch immer es ist, dann lagert und dann wie so ein Baumarkt, sage ich jetzt mal, weitermacht, sondern das wird dann 1:1 weiterverkauft. Das ist, ihr geht wirklich hin, guckt euch das Haus an, sagt, aha, hier sind so und so viele Kubikmeter Stahl, Beton, was auch immer, und geht dann, ich sag jetzt mal, auf einen B2B über Kleinanzeigen.
Genau, also ganz klar B2B. Ja. Es geht auch darum, diese Lagerflächen zu vermeiden. Wir werden sie nie ganz vermeiden können, und wenn diese Kreisläufe auch noch weiter wachsen, dann wird man Lagerflächen, vor allem Zwischenlagerflächen, brauchen. Dazu haben wir auch Projekte, die in diese Richtung gehen, aber grundsätzlich ist das Prinzip, dass wir das Material digital erstmal in ein neues Projekt oder auch zu aufbereitenden Unternehmen verkaufen, vermitteln, um dann nur die Materialien, die auch wirklich vermittelt wurden, auszubauen. Dadurch wird das Ganze wirtschaftlich. Wenn ich alles erstmal rückbaue, einlager und dann überlege, wer könnte das Material später benutzen, dann habe ich erstmal laufende Kosten und bekomme im Zweifelsfall die Hälfte nicht mehr vermittelt.
Und sind denn die Kunden dann auch jetzt eher der Häuslebauer, der jetzt sich nachhaltig, der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt und sagt, ich will jetzt hier entsprechend mich anders aufstellen? Oder ist es eher dann die große Eigentümer, die große Bürohäuser haben oder so, eher was die Lagerhallen und wo es um große Sachen geht, so wie, wer ist da typischerweise euer Kunde?
Ja, es sind die großen Gebäude und die großen GebäudeeigentümerInnen, das heißt Projektentwickler, Bestandshalter, öffentliche, die größere Gebäude haben, Bürogebäude, auch größere Wohngebäude, aber es muss eine gewisse Größe haben, weil am Ende geht es darum, dass auch viele gleichartige Materialien in diesem Gebäude sind. Mhm. Wenn ich mir ein kleines Einfamilienhaus anschaue, dann finde ich, genau, vielleicht 10 Fenster oder so, die gleich sind, oder eine kleine Menge an Ziegel, die ich vermitteln kann. Aber dann muss ich mir für das nächste Gebäude, wo das reinkommt, mir das aus mehreren Quellen zusammensuchen.
Zu komplizieren.
Und das macht
aber den, das heißt, Prozess. Ihr müsst ja auch immer Angebot und Nachfrage dann in einigermaßen Balance halten, weil wenn ihr jetzt ein tolles Angebot bekommt für ein Haus, wo ihr sagt, wow, tolle Materialien, tolle Dinge, die wir weiterverwenden können, aber ihr habt niemanden, der das in euch abnimmt, oder ist die Abnahme nicht das Problem, weil ihr natürlich immer ein bisschen günstiger seid, als wenn man jetzt was frisch neu kauft?
Also letztendlich geht es darum, dass wir den auch, wie wir das machen, für die Bestandsgebäude das gleiche machen für die neuen Gebäude oder für Umbau, indem wir früh in die Planungsphase kommen und eben schauen, was soll dort gebaut oder umgebaut werden, welche Materialbedarfe bestehen da. Und das ist auch wieder ein digitaler Datensatz letztendlich, der dann aus der Planung kommt. Und dann habe ich beide Informationen. Ich habe das, was frei wird, was vermittelbar ist, und ich habe das, was gebraucht wird. Und ich kann dann anhand von Mengen, von Qualitäten diese beiden Informationen miteinander matchen. Mhm. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass das, was danach kommt, der ganze Prozess des Rückbaus und der, des Wiedereinbaus auch funktioniert.
Nun klingt es schon sehr aufwendig, sehr händisch, sehr manuell. Wie viel Tech ist sozusagen dort, kommt da zum Einsatz? Weil das klingt ja schon auch schwer skalierbar, weil du ja immer sozusagen auch abhängig bist, dass du die Gebäude hast, dass du auch die Nachfrage hast. Also wie viel Tech seid ihr und wie lässt sich sowas dann auch skalieren?
Ja, Concula ist zu einem Teil ein Service-Dienstleister und zum anderen Teil eine digitale Produktentwicklung. Es, wie schon angedeutet, es geht ganz viel um Daten, um Informationen. Das heißt, wir helfen quasi bei der Planung von Gebäuden, unterstützen bereits in den frühen Phasen, zu sehen, wie baue ich das eigentlich, macht das, wie bewerte ich auch die Modelle, die dabei entstehen, sind die besonders zirkulär, also kreislauffähig, oder haben sie eine besondere Ökobilanz, komme ich damit auf eine Zertifizierung, erfülle ich damit eine Compliance zu ESG oder EU-Taxonomie, was jetzt als nächstes Thema auf die Agenda rückt. Diese Informationen lösen wir über eine digitale Plattform. Das heißt, wir spielen die Modelle und die Daten aus den Planenden, aus den Planungsphasen ein, und wir erfassen die bestehenden Gebäude, mit denen letztendlich alle notwendigen Spezifikationen und Mengen und Qualitäten aufgenommen werden. Und es gibt auch noch einen anderen Weg, das ist quasi, indem man einen 3D-Scan des Gebäudes macht und den dann wieder umwandelt in so eine Planungsdatei, die auch wieder als Datengrundlage dient. Und all diese Informationen werden dann zentral auf einer Plattform gesammelt und ausgewertet, bilanziert und dann auch für die Vermittlung wieder gematcht.
Und wie habt ihr euch finanziert? Wie sieht das aus? Ist das eine typische Startup-Finanzierung oder muss man sich das ganz anders vorstellen?
Wir haben sehr früh eben auch schon Geld verdient mit dem, vor allem mit den Aufnahmen und dem Vermitteln der Materialien. Wir haben aber auch von Anfang an Investoren dahinter. Das heißt, es fing an mit einem Accelerator, mit dem wir gewonnen haben, zum Start von Concula, den wir in der Erstfinanzierung bekommen haben, und dann auch viel über Förderprojekte und Forschungsprojekte das Ganze noch
aber
erweitert.
Kein VC-Geld.
Und das ist ein VC letztendlich. Okay. Catapult Fund, der hinter dem Catapult Accelerator steht, hat quasi investiert. Und dann haben wir, ja, inzwischen sind wir Seed finanziert mit weiteren Unternehmen und genau.
Wie genau funktioniert eure Softwarelösung?
Also zentral für die Softwarelösung ist, dass wir die Informationen einspielen können und dann mit einer Datenbank an generischen Produkten, hinter denen Ökobilanzierungsdaten liegen, hinter denen Bewertungen für Zirkularität liegen, Kosten, Materialwerte und viele andere Informationen. Damit werden diese Datensätze kombiniert und dadurch können wir dann Auswertungen machen. Das Ganze wird dann auf einem Dashboard dargestellt, wo ich mir diese Auswertung anschauen kann und kann dann daraus Reportings oder für Zertifizierungen wie die DGNB-Zertifizierung für grüne Gebäude oder nachhaltige Gebäude, kann mir dann dort zum Beispiel den DGNB-Gebäude-Ressourcenpass mit einem Klick ausgeben lassen. Und das ist ein wichtiges Instrumentarium, wenn ich diese Zertifizierung erreichen möchte, dann bekomme ich dafür Punkte. Das heißt, das ist quasi auf technischer Ebene das System, was wir stetig erweitern, um Funktionen wie Planungstools, Bewertungstools für alle, die in diesem Bauprojekt am Ende beteiligt sind.
Und kannst du mal eine Idee geben, wie viel da wirklich eingespart wird und wie da sozusagen diese Korrelation quasi aus dem Erlös und dem eigentlichen Rückgewinn sozusagen denn da wirklich da ist, um mal so eine Forschung zu geben, dass es auch wirklich ein Business ist?
Ich kann mal ein Beispiel machen. Momentan ist es so, wenn ich ein Gebäude abreiße und ich den klassischen Weg gehe, dann muss ich für dieses Material, was ich abreiße, Entsorgungskosten bezahlen. Ich habe den Abriss, diesen Abrisskosten, und ich habe dann nochmal Entsorgungskosten. Und was wir machen, ist bei der Vermittlung der Materialien letztendlich dem Material wieder einen Wert zu geben. Die Entsorgung fällt weg und das Material bekommt zusätzlich wieder einen Wert auf dem Markt. Und von diesem Wert bezahlen wir den Zusatzaufwand, der durch einen werterhaltenden Rückbau dazukommt. Davon bleibt aber immer noch was übrig. Und wenn man jetzt ein Beispielprojekt sich anschaut, zum Beispiel das Fußballstadion in Stuttgart vom VfB, wo wir so eine Aufnahme gemacht haben, die Materialien dann vermittelt haben, dann sind am Ende 85.000 Euro übrig geblieben und 140 Tonnen CO2 eingespart worden.
In Zeiten der Klimakrise und der Ressourcenknappheit wird der Ruf nach einem ressourcenschonenden Umgang mit Baustoffen natürlich immer lauter. Und zirkuläres Bauen beruft sich ja quasi darauf, bestehendes Material in neue Bauprojekte einfließen zu lassen und so quasi diese Materialströme umzulenken. Welchen Wert messen denn Unternehmen bereits diesem zirkulären Bauen bei? Gibt es da Architekturbüros oder professionelle Bauunternehmer, die sagen, das wird auch von unseren Kundinnen und Kunden verlangt, wir wollen solche Lösungen?
Also wir sehen zunehmend, dass das Thema wichtig wird. Das liegt auch eben an Regulatorik. Das liegt auch an der Frage, was sind Gebäude wert? Weil gerade für Projektentwickler sich die Frage stellt, wenn ich ein Gebäude baue, was zukünftigen Nachhaltigkeitsstandards nicht entspricht oder auch ein Bestandsgebäude habe, das zukünftigen oder heutigen Nachhaltigkeitskriterien schon nicht mehr entspricht, dann laufen diese Projekte Gefahr, Stranded Assets zu werden. Das heißt, sie werden an Wert verlieren und sind im Zweifelsfall irgendwann nicht mehr vermittelbar. Und das ist ein Trend, der sehr wichtig ist und der dieses Thema auch pusht. Denn ein Gebäude, was ich letztendlich in seine Bestandteile wieder zurückbauen kann, also zirkuläres Bauen bedeutet, dass ich die Bauteile wieder zurückbauen, also wieder auseinandernehmen kann, die Schichten voneinander trennen, nachher wieder entweder reine Rohstoffe habe oder auf der anderen Seite Bauteile ganz ausbauen kann, ohne dass sie zerstört werden. Wenn ich das schaffe beim Bauen, beim Planen, dann habe ich nachher eine Immobilie, die sehr viel mehr wert ist, weil letztendlich die Materialien selbst einen hohen Wert haben und gleichzeitig auch gut rückgewinnbar sind. Und das ist was, was Banken auch honorieren heute schon und mit dem man letztendlich als Kapital arbeiten kann und auch bessere Finanzierungen bekommen kann.
Politische Vorgaben wie ESG-Richtlinien und Reporting oder der Gebäuderessourcenpass und der Druck zur Klimaneutralität sorgen derzeit ja für viel Bewegung im Markt. Vielleicht kannst du uns einmal dieses Wortmonstrum des Gebäuderessourcenpasses einmal erklären. Was kann der dazu beitragen? Was ist das überhaupt?
Also der Gebäuderessourcenpass ist beschlossen im Koalitionsvertrag. Er soll eingeführt werden, um Transparenz zu schaffen, welche Materialien in Gebäuden verbaut werden. Und die DGNB hat letztendlich als Zertifizierer einen ersten Entwurf jetzt gemacht oder hat einen Gebäuderessourcenpass nach eigenem Standard entwickelt, weil eben die Bundesregierung für die Entwicklung des Standards noch länger braucht. Und sie gesagt haben, für unsere neue Zertifizierung, die dieses Jahr rausgekommen ist, wollen wir das schon drin haben und haben dadurch quasi jetzt eine Vorreiterrolle, die auch dann in den Dialog im Dialog hilft bei der Standardisierung für ganz Deutschland. Das Wort ist letztendlich irgendwie eine Schöpfung. Dafür gibt es bestimmt verschiedene Begriffe, die auf dem Markt vorher waren. Jetzt hat man gesagt, man einigt sich irgendwie auf diesen Gebäuderessourcenpass als Wort. Es ist ein ziemlicher Klopper, aber es zeigt letztendlich, was für Ressourcen in Gebäuden drin sind, zu welchen Mengen und wie der dann ganz genau aussehen wird, wenn er als Bundesstandard eingeführt wird, das ist momentan noch offen.
Was ist eure persönliche Perspektive? Gibt es da andere Player, die ihr aufkaufen wollt? Gibt es vor allen Dingen Software-Innovationen? Wollt ihr ins Ausland expandieren? Wie wollt ihr wachsen? Was ist eure Vision?
Unsere Vision ist am Ende diese Kreisläufe zu ermöglichen und das natürlich nicht nur auf ein kleines Gebiet beschränkt, sondern gerne auch europaweit. Mal sehen, wo uns die Reise noch hinführt. Momentan sind wir tätig in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das ist jetzt, man muss halt auch sagen, in jedem Land gibt es andere Standards, gibt es andere Gegebenheiten. Das heißt, man kann auch nicht so schnell jetzt in andere Länder gehen, wo man erstmal Anpassungen machen muss und im Zweifelsfall andere Daten braucht und so weiter.
Zum Abschluss gebe ich dir noch mal ein paar Satzanfänge und du beendest sie für mich. Der entscheidende Erfolgsfaktor für zirkuläres Bauen ist?
Datentransparenz. Das heißt, dass wir wissen müssen, was ist in Gebäuden verbaut. das eigentlich nicht nur für das, was jetzt gebaut wird, das ist natürlich super wichtig und auch der pragmatischste Weg, sondern wir müssen es vor allem auch für die Gebäude, die jetzt schon bestehen, machen. Und das wird eigentlich, glaube ich, die große Herausforderung in den nächsten Jahren, weil Bestandsgebäude sind letztendlich der Schlüssel dafür, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Wir können nicht alle unsere Gebäude neu bauen auf zirkuläre Weise. Wir müssen mit dem Bestand lernen, umzugehen und im Zweifelsfall eher weniger bauen.
Bevor ich die zweite Frage stelle, da vielleicht nochmal eingehakt. Es gibt ja auch von der Bundesregierung eine große Ambition zu sagen, wir wollen jetzt 400.000 neue Wohnungen bauen, es soll gebaut werden an allen Ecken und Enden. Ist da überhaupt genug Material da? Weil neu bauen heißt ja nicht unbedingt, dass gleichermaßen viel auch abgerissen wird.
Es wird, würde ich sagen, genug abgerissen. Klar, man kann für 400.000 Wohnungen bauen. Man kann aber, glaube ich, auch nochmal genauer schauen, was können wir denn eigentlich mit dem Bestand, den wir haben, schon tun? Wie kann man Leerstand reduzieren? Wie kann man umnutzen? Wie kann man Areale entwickeln, die schon da sind, wo man möglichst wenig Materialeinsatz braucht?
Die größte Herausforderung für uns in den nächsten 2 bis 3 Jahren?
Die größte Herausforderung ist sicherlich, dass man in Gleichgewicht mit den Marktentwicklungen arbeitet. Weil der Bausektor ist träge. Man kann mit Innovationen zwar manche Abkürzungen machen, aber insgesamt muss sich natürlich sehr viel an der Mentalität ändern, müssen Prozesse entstehen, müssen Tools entstehen. Und das kommt auch alles nacheinander. Das heißt, wir sind jetzt gerade so an einer Aufmerksamkeit für das Thema, aber grundsätzlich sind wir noch nicht da, wo das Wissen überall vorhanden ist. Und eigentlich kommt erst nach dem Thema Wissen so die richtige Nutzung von Tools. Das heißt, wir müssen immer quasi zwar vorausschauend denken, Systeme anbieten, aber sie müssen immer im Gleichklang bleiben mit dem, was gerade eben schon funktioniert.
Die Zukunft von Concula
wird aufregend und vielversprechend.
Das lassen wir so stehen. Und ich denke mal, jeder von uns hat schon mal nachgedacht, zu bauen oder ist umgezogen etc. Also die Bauwirtschaft ist ja hier in Deutschland auf jeden Fall am Boomen. Es gibt überall zu wenig Handwerker etc. Und Wohnungen werden in allen Ecken und Enden gebraucht. Und ich hoffe, dass ihr da in Zukunft einen guten und soliden Beitrag leisten könnt, dass das Ganze auch noch nachhaltiger dann sich anstellen wird und dass die Bauwirtschaft als solches dort auch sich besinnt, dass es nicht mehr nur um ab und neu und höher, schneller weitergeht, sondern auch darum, das Vorhandene zu einer guten, neuen oder zweiten Zukunft auch zu bewegen. Insofern, lieber Julius, vielen, vielen Dank für die Einblicke in eine ganz andere Welt, die Brick-and-Mortar-Welt sozusagen, aber doch mit einer ordentlichen Portion Tech, ohne die es ja dann auch nicht geht. Vielen, genau. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn ihr mit weiteren spannenden Geschichten versorgt werden wollt von Menschen, die unsere Zukunft positiv beeinflussen und die Zukunftsoptimisten sind, dann folgt uns gerne, gebt uns gerne auch Kommentare und Sterne und seid wieder mit dabei, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt, bei Apple, bei Spotify, bei Deezer etc. Abonniert uns, lasst uns ein Like da und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.